der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Hier ist das Kabinengespräch. Heute mit Arne Stratmann. Arne ist U14-Cheftrainer und Koordinator für den U12- bis U14-Bereich bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wir sprechen über die renommierte Nachwuchsakademie der Kraichgauer, ihr Erfolgsrezept bei der Ausbildung von Spielern und Trainern und was die Schlagwörter Potenzialentfaltung und Altersgemäßheit damit zu tun haben. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Kabinengespräch. Arne und ich sind heute online miteinander verbunden, aber keine Sorge. Ich hoffe, ihr merkt die Distanz nur am hoffentlich funktionierenden WLAN und nicht an der Qualität unseres Gesprächs. Arne, wie geht's dir und wo sitzt du gerade am Computer?
Mir geht's gut. Ich sitze bei uns in Hoffenheim im Grundlagenzentrum. Das ist freitags immer am ruhigsten, weil hier freitags kein Training stattfindet. Deswegen habe ich mir hier einen ruhigen Raum gesucht und ja, freue mich auf die Aufnahme und bedanke mich schon mal für die Einladung.
Natürlich sehr gerne. Im Vorfeld habe ich mich natürlich versucht, bestmöglich auf unser Gespräch vorzubereiten. Und ich habe einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2017, der immer noch auf eurer Homepage abrufbar ist. Der Titel lautet Über Wuppertal und Madrid zur TSG. Hast du irgendeine Ahnung, über wen hier berichtet wird?
Klar, den Artikel kenne ich auch noch. Das war, der kam raus, als ich zum ersten Mal eine Cheftrainerrolle in Hoffenheim bekommen habe. Ganz schön lang her, da merkt man, wie alt man geworden ist mittlerweile und beschreibt so ein bisschen meinen Weg, wie ich hier nach Hoffenheim gekommen bin.
Da hat man sich direkt gefragt, Wuppertal und Hoffenheim ist jetzt auch nicht direkt nebeneinander, aber über die A3 mit 300 Kilometern ja ganz gut zu erreichen. Wie kommt dann diese Spanienschleife über 3000 Kilometer zustande?
Ja, die Strecke über die A3 kenne ich natürlich mittlerweile gut. Kam so, dass ich zum Studium hier nach Heidelberg gezogen bin und hier meinen Master in Sportwissenschaften gemacht habe und da dann in Hoffenheim über ein Praktikum hängen geblieben bin. Und ich habe vorher meinen Bachelor in Sportwissenschaft und Spanisch gemacht, in Wuppertal an der Uni, wo ich herkomme. Und habe halt ein Praktikum gesucht, was die beiden Themen verbindet. Und da hat sich natürlich ein Praktikum bei einem Fußballverein in Spanien angeboten und war dabei Atletico Madrid und habe da ganz spannende Einblicke bekommen. Und habe da einiges mitgenommen, was ich heute auch immer noch in Anwendung habe, sage ich mal.
Das war ja, glaube ich, nur eine ganz kurze Zeit von 6 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja.
Jetzt ist eure Akademie im Verhältnis zu anderen Traditionsvereinen der Bundesliga ist ja auch noch nicht so alt. Ihr feiert, glaube ich, jetzt knapp 20 Jahre bald Bestehen der Akademie. Davon bist du fast die Hälfte der Zeit auch selber dabei in verschiedenen Funktionen, also 10 Jahre, ne, als Trainer und was weitere können wir gleich auch nochmal besprechen. Jetzt so von der Draufsicht aus meiner Perspektive ist es halt so, dass in dieser kurzen Zeit ja eure Erfolge herausstechen. Und da meine ich jetzt gar nicht mal die mannschaftssportlichen Erfolge mit, siehe jetzt U19 mit Tobi Neumeier letztes Jahr, deutscher Meister und Pokalsieger, sondern tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit euch beschäftigt, eher die individuellen Erfolge. Also wenn wir dann mal über das Thema Spieler reden, wie viele Profis heute eure Akademie durchlaufen haben, da können wir mal einfach mal aufzählen. Da kann man ja anfangen bei Niklas Süle, Nadim Amiri, Jonas Hofmann, Max Mörstedt, der ja noch bei euch aktiv ist, dann die ganze BVB-Enklave um Gregor Kobel, Pascal Groß, Maximilian Bayer, Tom Bischoff, habt da selber noch ein eigenes Talent jetzt oben bei den Profis in den eigenen Reihen, der zu Bayern wechselt. Dann können wir rüberspringen zu den Trainern. Klar, Julian Nagelsmann sicherlich der Bekannte, Domenico Tedesco, Pellegrino Materazzo, Marcel Rapp, alle Bundesliga-Trainer geworden oder Nationaltrainer. Dazu eben auch noch Spezialtrainer wie Michael Rechner, bei Bayern München jetzt Torwarttrainer und Fabian Otte in Liverpool. Ich sag mal, da fällt ja von außen direkt auf, das ist ja kein Zufall, dass die alle irgendwie von euch kommen und aus Hoffenheim kommen. Und wenn ich dich jetzt mal nach 3 Schlagwörtern fragen würde, was eure Arbeit so erfolgreich macht. Welche kämen dir da so in den Sinn?
Ja, danke erstmal so für die lobenden Worte. Das ist natürlich das, wofür wir jeden Tag aufstehen und was unser Ziel einfach ist in der Akademie. Ja, 3 Schlagworte. Das erste ist für mich, und das passt auch ganz gut zu dem, dass du auch noch die Trainer reingenommen hast, ist der absolute Fokus auf Potenzialentfaltung. Und das ist natürlich erstmal Das klingt irgendwie selbstverständlich. Ich glaube, im Bereich Entwicklung, im Bereich Nachwuchsleistungssport, natürlich geht es darum, Potenziale zu entfalten. Aber am Ende stecken da so viele kleinere und größere Entscheidungen drin, wo wir, glaube ich, in einfach einer richtigen Konstanz, richtigen Stringenz uns immer für Potenzialentfaltung und nicht für irgendwie kurzfristige Mannschaftserfolge, wie auch immer, entscheiden. Das Zweite, was mir da total wichtig ist, ist das Thema Altersgemäßheit, weil so eine Akademie natürlich auch über eine gewisse Spanne geht. Und was bei uns auch cool ist, dass wir nicht nur Spieler bei den Profis rausbringen, sondern dass wir viele von diesen Spielern über einen sehr langen Zeitraum begleiten. Beispiel ist da Tom Bischoff, den du genannt hast. Das ist ganz interessant so für mich jetzt auch persönlich, weil der mit mir angefangen hat, mehr oder weniger. Also der war in meiner allerersten Mannschaft, die ich trainiert habe. Den habe ich kennengelernt mit 9 Jahren. Und jetzt ist er halt bei unseren Profis. Und da dieser Fokus in jedem Altersbereich entsprechend dem zu handeln, was die Spieler brauchen, ist für mich da so dieser zweite Punkt. Und das Letzte, und das ist mir schon auch wichtig, sind hier hinter mir, hängt unsere Standortgrafik, sind die Rahmenbedingungen. Und das muss man sagen, die sind hervorragend. Und nur mit Rahmenbedingungen gewinnt man natürlich überhaupt nichts, sondern die Menschen, die Entscheidungen, das Handeln ist das viel Entscheidendere. Aber man braucht schon gewisse Rahmenbedingungen. Damit meine ich nicht nur Infrastruktur, damit meine ich auch Personal, damit meine ich die Art der Führung, da meine ich ganz viele, viele Sachen mit, aber so die hervorragenden Rahmenbedingungen, die wir haben, sind da für mich der dritte Punkt, die es ausmachen.
Dann lass uns doch mal über diese drei Punkte genauer sprechen. Fangen wir doch mal an mit dem Bereich Potenzialentfaltung. Da denke ich mal, bevor man Potenzial entfalten kann, muss man ja erstmal Potenzial auch erkennen. Du hast jetzt gerade das Beispiel Tom Bischoff genannt, da kannst du vielleicht am besten selber dran festmachen. Was sind denn für euch so Kriterien, bleiben wir jetzt beim Thema Spieler, ne? Was für euch das Thema Potenzial eben dann ausmacht? Also woran hast du jetzt beim Fall Tom Bischoff irgendwie erkannt, das ist ein Spieler, der könnte mal was für uns werden später?
Ich glaube, da könnten wir fast eine eigene Folge drüber machen. Also das ist natürlich eine sehr weite Frage. Und genauso sehe ich aber eigentlich auch die Antwort auf diese Frage. Das ist nämlich für mich total von bis. So, und ich finde es total schwierig, den Begriff Talent zu definieren und finde es auch total schwierig zu sagen, so, das ist jetzt das Profil, was wir suchen. Sondern ich würde es viel weiter fassen und sagen, ja, wir suchen halt Spieler, die ein besonderes Talent mitbringen, die besondere Fähigkeiten mitbringen. Tom war da ein Beispiel, der war im Bereich Entscheidungsfindung seinen Alterskollegen immer einen Schritt voraus. Und das ist etwas, was man, glaube ich, jetzt auch heute noch sieht. So, der hat mit 16 Jahren schon Profifußball gespielt, schon Bundesliga gespielt. Da war er körperlich eigentlich noch nicht so weit, dass das locker hätte gehen können. Aber er war halt da schon so schnell in seinen Entscheidungen, so gut in seiner Positionierung, so gut dann in seinen Entscheidungen mit Ball, dass das funktioniert hat. Und das war dann so ein Punkt, der ihn abgehoben hat von anderen Spielern. Und das eben schon mit 9 Jahren, der hat bei uns immer im Jahrgang drüber gespielt, obwohl er klein und dünn und nicht der Schnellste war, aber er war halt schneller im Kopf und besser in der Qualität seiner Entscheidung. Und so, finde ich, kann man eigentlich so alle Teilbereiche, die am Ende, das ist ja schon am Ende irgendwie auch vom Profibereich gedacht, so, was brauchen Profifußballer? Ja, schnelle Entscheidungen wäre jetzt ein Bereich. Und wenn da einer in diesem Bereich eben besonderes Talent hat, dann macht das total Sinn, den zu fördern. Und so, das kann man jetzt weiterspinnen. Jemand braucht, also ein Profifußballer braucht eine sehr gute Technik. Und da gibt's immer wieder Spieler, die im Kindesalter technisch schon extrem gut sind, wo ich jetzt auch einen Spieler bei mir im Kopf hatte, oder zwei, die ich bei mir hatte. Beide technisch herausragend im U12-Bereich. Man kennt es vielleicht so, den großen Kreis im Jonglieren. Fuß, Oberschenkel, Schulter, Kopf und auf der anderen Seite wieder runter. Da haben wir mal eine Challenge gemacht während Corona und die beiden Jungs haben es dreistellig geknackt. Das heißt, ja, mehr als 100 am Stück. Ja. Und da aber Talent zu unterscheiden, ja, der eine, der war sehr viel in privaten Fußballschulen. Der hatte schon richtig hohes Trainingsalter mit 12. Und der andere kam aus dem Dorfverein und hat mit seinem schwäbischen Dialekt immer gesagt, ja, ich spiele sonst noch viel auf dem Kunststi. Und bei dem war es halt wirklich das pure Talent, so ja, ohne viel antrainiert zu haben. Und so würde ich es eben weitergehen für alle Bereiche. Es gibt Spieler, die da athletisch herausragen, wo wir dann auch mal ein Auge zudrücken bei ein, zwei Fußballkomponenten und sagen, denen wollen wir Zeit geben, das zu entwickeln, weil es athletisch so stark ist. Ja, und von daher von bis, aber es muss halt so irgendwie was Besonderes, was herausragend in gewissen Teilfähigkeiten da sein.
Okay, also das Profil eines Talents ist sehr vielseitig, sehr vielschichtig. Wenn wir jetzt den Step rüber machen zu den Trainern, kann man da ein Profil, was Potenzial angeht, irgendwie noch mehr schärfen als beim Spieler? Also braucht er weniger Fähigkeiten, die du jetzt so auch in 2, 3, 4 Punkten runterbeten könntest? Oder siehst du das beim Trainer auch ähnlich?
Also vom Grundsatz sehe ich es total ähnlich. Auch da finde ich, muss man total unterscheiden. Die Namen, die du jetzt am Anfang genannt hast, sind natürlich ja irgendwie Leuchttürme, die für tolle Entwicklungen stehen und für Trainer. Also Julian hat angefangen als U16 Co-Trainer bei uns. Domenico Tedesco hat dann auch nochmal einen spannenden Weg gemacht, weil der wirklich auch vom Kinderbereich sich dahin entwickelt hat, hat beim VfL Stuttgart mal die U13 trainiert. Das ist natürlich ein Weg und das sind dann, glaube ich, auch Trainer, die dann schon früh was viele Fähigkeiten mitbringen, die man im Profibereich dann auch später braucht. Ich glaube, dass es aber auch total viele talentierte Trainer bei uns gibt, die das nicht haben, die aber hervorragende Jugendtrainer, Kindertrainer, wie auch immer sind und sich dann eher zu Experten entwickeln. Und das finde ich ist auch ein total spannender Weg, neben dem Weg, der natürlich auch, wo wir mega stolz drauf sind, wenn eben am Ende ein Trainer in der Bundesliga landet. Wir hatten vor 3, 4 Jahren mal die Konstellation, dass ein Drittel aller Bundesliga-Trainer eine TSG-Akademie-Vergangenheit haben. Aber da waren es 6 Stück und eben nicht nur die irgendwie mal bei uns im Verein, sondern wirklich in der Jugendabteilung gearbeitet haben. Und ich glaube, das spricht dann auch ein Stück weit für sich.
Da müsst ihr euch ja jetzt schon fast schon sorgen um die aktuellen Trainer, die U19, U17 trainieren, oder? Dass die nächstes Jahr übernächstes Jahr auch woanders sind.
Also Sorgen würde ich es nicht machen, sondern das ist ja immer eher ein Lohn für die Arbeit. So, weil genauso wie jetzt auch ein Tom Bischoff, ist schade, dass er uns ablösefrei verlässt. Aber wenn er seinen Weg bei Bayern München geht, dann sind wir, glaube ich, trotzdem alle froh.
Einer dieser Punkte bei euch ist ja sicherlich auch Individualisierung, also die Spielerzentrierung, den Spieler im Mittelpunkt zu sehen. Jetzt kannst du uns vielleicht mal einmal erklären, wie funktioniert denn individuelles Training im Mannschaftskontext?
Ja, also um ganz kurz noch auszuholen zu dem Thema, Potenzialentfaltung war ja das Schlagwort, was ich reingegeben habe und das ist mir schon wichtig, das einfach nochmal so zu erwähnen, dass das eben so der Ausgangspunkt ist. So wie du sagst, der Spieler muss im Zentrum stehen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal Entscheidungen treffen, um mit einer Mannschaft zu gewinnen. So, ich selber als Trainer bin sehr ehrgeizig, trainiere jetzt die U14. Wir spielen eine Liga, ich will Meister werden. Wir spielen am Wochenende jedes Spiel, das will ich gewinnen. Wenn wir ein Turnier haben, will ich Turniersieger werden. Und da treffe ich auch mal eine Entscheidung, die vielleicht dem einen Spieler wehtun kann, die aber dafür sorgt, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Aber das Tool zahlt ein auf Potenzialentfaltung von Spielern. Also Mannschaftserfolg ist für mich eher ein Tool, um Spielern zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und was wir da eben so als ja, mit das größte Tool, glaube ich, haben, was du jetzt angesprochen hast, ist eben das Thema Individualisierung. Bei uns fängt es ja erstmal mit einer klaren Zielsetzung an. Wir machen mindestens 5 Entwicklungsgespräche mit unseren Spielern im Jahr. In diesen Entwicklungsgesprächen erarbeiten wir individuelle Entwicklungspläne gemeinsam mit den Spielern. Das heißt, vom Ablauf ist es so, der Spieler kriegt die Aufgabe vor dem Gespräch, sich über seine Stärken Gedanken zu machen und über seine Entwicklungsfelder, also wo will er sich verbessern. Das Gleiche macht der Trainer, dann legen wir das Ganze übereinander und anhand dessen erarbeiten wir Ziele. Und das ist dann quasi immer in einer Art Loop, dass dann 2 Monate später das nächste Gespräch stattfindet. Da kommt dann eben noch der Punkt hinzu, dass wir darüber sprechen, wie weit sind wir gekommen in den Zielen und bleiben wir bei den Zielen oder passen wir die Ziele an? Und das ist so für mich der erste Punkt, dass man sich da halt einfach klar gemeinsam mit den Spielern drauf committet. Das denke ich auch klar. Wenn die Spieler sich die Ziele selber überlegen können, oder selber definieren. Natürlich kannst du da als Trainer auch ein bisschen helfen. Ich sag's mal positiv helfen. Man könnte auch sagen, in eine gewisse Richtung die Spieler animieren. Ja, dann steckt da natürlich viel mehr Spaß dahinter, viel mehr Leidenschaft dahinter, viel mehr intrinsische Motivation dahinter, daran zu arbeiten. Und was wir dann darüber hinaus machen, ist erstens ein grundsätzliches individuelles Trainingsangebot an die Spieler aussprechen. Wir haben sehr viele Trainer in Vollzeit oder selbst auch dann Co-Trainer mit Werkstudentenverhältnissen, mit einfach den Kapazitäten, dass eigentlich jederzeit, wenn ein Spieler hier trainieren will, jemand da ist, um mit ihm zu trainieren. Das heißt, wir animieren sehr viel auch dazu, früher zu kommen, die Zeit vorm Training gut zu nutzen, weil da einfach noch ein totales Potenzial liegt, an eben individuellen Themen zu arbeiten, haben aber gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen, dass Spieler bei uns, viele Spieler von weiter weg kommen und wir deshalb dieses Potenzialtraining, also wir nennen es Potenzialtraining, ins Mannschaftstraining integrieren. Und das ist mir dann auch als Leiter für den oder als Koordinator für den Altersbereich, für den ich zuständig bin, sehr wichtig, dass das jedes Trainerteam berücksichtigt, dass es einfach Zeiträume gibt, in denen an den Zielen der Jungs explizit gearbeitet wird und eben nicht nur an den Mannschaftszielen.
Und ihr denkt ja auch ein bisschen weiter, also über den Fußball hinaus. Zählen da auch diese Punkte, diese 360-Grad-Förderung, also die Bereiche Schule, Sport, Soziales, inwieweit wirken die da nochmal rein in diese individuellen Planungen mit den Spielern?
Ja, also es ist natürlich so, wenn wir die Jungs nach Zielen fragen, dann kommen erstmal sehr fußballspezifische Ziele. Ja. Wir haben auf unserem Entwicklungsplan auch wieder so ein bisschen, um die Jungs so ein bisschen hinzuleiten, mit Icons gearbeitet, die so einen Hinweis geben sollen, aus welchem Bereich Ziele sein können. Und da sind es eben klassische fußballspezifische Themen. Es können aber auch in Richtung Kognition, Psychologie Themen sein. Es können Themen im Bereich Persönlichkeit sein. Es können Themen im Bereich Ernährung sein. Es können Ziele im Bereich Schule sein. Also das fragen wir alles mit ab und integrieren es. Das ist so das eine im Bereich dieser individuellen Entwicklungspläne. Und das andere, was wir einfach machen, dass wir über unseren Partner Anpfiff ins Leben, der sich bei uns um die schulische, berufliche und soziale Förderung der Spieler kümmert, einfach eine sehr gute Manpower haben mit vielen hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich um die Mannschaften kümmern, die einen Blick auf schulische Entwicklung haben, die sowieso an jeden Förderungsangebote aussprechen. Also es gibt hier bei uns in Hoffenheim an jedem Tag die Möglichkeit, früher zu kommen und Hausaufgabenbetreuung kostenlos in Anspruch zu nehmen. Und die aber versuchen, dadurch, dass sie die Noten der Spieler im Blick behalten, Angebote zu machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Und jetzt wieder den Switch rüber zu den Trainern. Wie sieht das da aus? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es jetzt für euch intern?
Ja, also erstmal finde ich, dass Hoffenheim ein Verein ist, so habe ich es immer wahrgenommen als Mitarbeiter und so versuche ich es auch vorzuleben, sowohl als Cheftrainer, aber auch in meiner Koordinatorenrolle, der versucht, Türen aufzumachen. Und am Ende muss natürlich jeder durch diese Türen selber gehen, aber ich finde, wenn man Trainern Verantwortung gibt, dann können die da was draus machen und dann kann das eben genau zur Potenzialentfaltung führen. Ich kann es nochmal verknüpfen mit dem Thema Individualisierung innerhalb meines Trainerteams. Meine Co-Trainer haben ziemlich viele Aufgaben. Also die stellen nicht nur Hütchen auf, sondern die haben ziemlich viele Aufgaben. Die sind zum Beispiel viel bei der Trainingsplanung auch involviert. Also wir planen eigentlich jede Einheit gemeinsam. Plus, die haben von mir eine Mentorenrolle für eine kleine Gruppe an Spielern bekommen. Das heißt, um diese individuellen Entwicklungspläne zu verfolgen, haben wir uns die Jungs aufgeteilt, je nach Themen, überschneidet sich natürlich viel auch mit Positionen, aber halt nach den individuellen Entwicklungszielen der Jungs, so dass sie ganz gut zusammenpassen. 1:1 Betreuung kriegen auch wir nicht hin, auch wenn wir guten Betreuungsschlüssel haben. Und die Co-Trainer haben eben diese Mentorenrolle. Und das heißt, sie begleiten sehr eng.
Unterbreche, also nur die Co-Trainer oder du auch?
Nee, ich auch. Also wir alle.
Weil dann wäre für mich die Frage, kannst vielleicht noch direkt anschließen, von der Wertigkeit jetzt, ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, 5 Spieler betreust, als Mentor und deine zwei Co-Trainer, wie viele du auch immer hast, auch nochmal die gleiche. Ist das dann nicht irgendwie nochmal eine Schwierigkeit für die Spieler, dass sie sagen, der Cheftrainer hat mich jetzt und der Co-Trainer die anderen fünf, oder denken die Kinder nicht so?
Also ich glaube schon, dass wir so sehr als Trainerteam auftreten, dass sie es nicht denken. Das kann natürlich mal in Einzelfällen so sein. Ich glaube, da muss man aber mit leben, so, weil alleine, um die Jungs gut betreuen zu können, müssen wir es so aufteilen. Und es ist schon auch, also wir haben es jetzt in dieser Saison nicht groß rotiert, aber schon auch mit der Möglichkeit zu rotieren. Aber ich finde einfach so, durch diese Mentorenrolle geht's halt, das noch, um den Fokus nochmal ganz kurz auf die Frage davor zu lenken, individuelle Förderung hört halt nicht auf oder geht über die Grenzen des Potenzialtrainings hinaus. Das heißt, in jeder Mannschaftstrainingsform hat jeder Einblick auf das Mannschaftstraining und Einblick auf seine Potenzialtrainingsgruppe über diese Mentorenrolle. Das heißt, individuelles Coaching machen wir auch im Mannschaftstraining. Individuelles Coaching machen wir bei Spielen. Individuelles Coaching machen wir vor Spielen. Wir sprechen mit den Spielern vor Spielen immer über Ziele, über Aufgaben fürs Spiel. Individuell sprechen danach darüber. Und warum ich das jetzt nochmal reingebracht habe, um auch auf Potenzialentfaltung von Trainern einzugehen. Also wenn ein Trainer so eine Rolle hat, das ist ja schon auch eine hohe Verantwortung, diese individuelle Entwicklung wirklich sehr zu steuern, auch einen hohen Redeanteil in Entwicklungsgesprächen zu haben, dann können sich natürlich Potenziale entfalten. Und dann sieht man, wer zum Beispiel als Co-Trainer auch ein Cheftrainerprofil mitbringt. Und das, finde ich, ist dann, um's abzuschließen, etwas, was ich in Hoffenheim sehr schätze, dass es die letzten Jahre, in denen ich hier war, immer so war, wenn eine Stelle aufgegangen ist, das hast du gesagt, zum Beispiel U17, U19 Trainer, kann passieren, dass sie dann weg sind, dann wird als erstes intern geguckt. Das heißt nicht, natürlich nicht, dass jede Stelle intern besetzt wird. So, das ist ja logisch. Wir bekommen jetzt zur neuen Saison zum Beispiel auch einen U19-Cheftrainer von extern. Und ich glaube, externes Know-how reinzuholen, tut ja jedem Laden gut und macht total Sinn. Aber trotzdem immer wieder zu prüfen, was haben wir intern da, welche Talente haben wir im Trainerbereich und was könnte der nächste Schritt in der Entwicklung für einen Trainer sein?
Ich muss da gerade im konkreten Fall tatsächlich an den Carsten Kuhn denken. Mhm. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon, Arne, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, auch vor allen Dingen über eure Workshops zum Kinderfußball und Nachwuchsfußball. Ich glaube, in den Anfängen, lass es jetzt 10 Jahre her sein, da war er, glaube ich, noch beim Kinderperspektivteam dabei oder hatte eine U12 oder so.
Ja.
Ich habe das immer mal so ein bisschen verfolgt. Dann ist er, glaube ich, mit hochgewachsen. U15, wirst du besser wissen als ich, aber jetzt ist er, glaube ich, auch angekommen.
Stimmt, plus minus stimmt, wie du sagst.
Plus minus stimmt, okay.
Dann war U14 nicht U15, nee, dann, nicht ganz so dann genau. U16 Co., dann U16 Chef, dann U17 Chef, jetzt U23 Co.
Co., genau. Und das ist ja so ein klassischer Weg, auch der dann irgendwie zeigt, ja, ihr seht eure Leute. Wobei wir kommen gleich nochmal auf das Thema Altersgemäßheit zu sprechen. Da ist ja auch nochmal so ein Thema, eben Altersexperten auszubilden. Ne? Da sagen wir, das ist ja jetzt so ein etwas unklassischer Weg, zu sagen, der hat wirklich bei dem Kinderfußball angefangen und geht dann hoch. Oder ist eigentlich der klassische Weg, aber vielleicht nicht der klassische Weg, um Altersexperten auszubilden. Ja. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Aber ich habe es jetzt gerade angesprochen.
Vielleicht noch ein Zusatz dazu. Weil das, was ich gerade erklärt habe mit dieser Mentorenrolle, das ist ja so innerhalb der Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Was da noch on top dazu kommt, im Markenkern der TSG Hoffenheim steht das Stichwort Innovation. Und das ist etwas, was man sich natürlich schön auf ein Plakat schreiben kann, aber gleichzeitig auch etwas, was für mich total spürbar ist. Und was ich dann hier auch sehr schätze, ist, dass es immer Raum gibt für Projekte und eigentlich mit Ideen, die man hat, findet man bei uns immer jemanden, der einen fördert, der einen hilft. So, da bin ich jetzt auch über Carsten drauf gekommen, weil als ich hier als junger Trainer, erstmal als Praktikant, dann irgendwie als Co-Trainer reinkam, war er eben in dieser Cheftrainerrolle schon und hat aber viel investiert in Ausbildung von uns jungen Trainern. Und ein Beispiel so mit unserem Buchprojekt. Wir hatten irgendwann die Idee, wir haben so viel Know-how über Kinderfußball. Wir hatten eh schon den Ansatz, das viel zu teilen. Lass doch mal ein Buch schreiben. Und so ein Projekt dann umzusetzen, bringt einen natürlich extrem weiter. So. Und das war für mich zum Beispiel in meiner Entwicklung, selber ein Buch zu schreiben über die Inhalte, die ich tagtäglich auf dem Platz umsetze, hat mir total geholfen, die zu strukturieren, die viel tiefer zu durchdenken. Und das ist so ein Beispiel für Projekte, wo es ganz viele gibt bei uns, die total gefördert werden.
Das habt ihr ja mit uns gemacht, das Buch. Mhm. Das hat jetzt, glaube ich, schon 3-4 Jahre auf dem Buckel. Kannst ja mal kurz sagen, ist das für dich noch immer noch alles zeitgemäß, zeitgemäße Inhalte? Würdest du das immer noch jedem Trainer im Kinderfußball nahelegen können?
Ja, total. Also das ist natürlich ein Stück weit auch zeitlos, weil so natürlich die Lebenswelt der Kinder verändert sich, aber die war auch vor 3-4 Jahren schon, ging in eine ähnliche Richtung wie aktuell. Das heißt, Themen wie Verhäuslichung, wie wenig Freizeit für Kinder, weniger Bewegung als früher, sowas haben wir alles mit drin. Und der pädagogische Ansatz, der da mit drin steckt, die Grundgedanken zum Thema Kinderfußball, die sind, glaube ich, total zeitlos. Und Trainingsformen, die da drin sind, kann man, glaube ich, auch noch spielen. Da haben wir natürlich mittlerweile die alle schon...
Kann ich aus meiner Arbeit bestätigen. Ich nutze es regelmäßig.
Die haben wir natürlich mittlerweile auch wieder alle weiterentwickelt und neu konzipiert. Aber dafür haben wir ja auch unsere Trainerfortbildung, Workshops, um da wirklich up-to-date immer Einblicke zu kriegen, was natürlich so ein Medium wie Buch auch gar nicht bieten kann.
Und das ist ja schon recht bald. Der nächste große Workshop, nämlich am 24. April. Willst du da mal ein paar Takte zu sagen? Was erwartet die Teilnehmer, die sich da angemeldet haben? Wie viel seid ihr schon? Wer sind Referenten? Was wollt ihr da aufarbeiten?
Ja, sehr gerne. Also es ist eine Veranstaltung, die uns sehr am Herzen liegt. Die machen wir jetzt zum 11. Mal. Wir haben es leicht angepasst. War früher immer unser Workshop Kinderfußball. Mittlerweile haben wir es erweitert auf Workshop Kinder- und Jugendfußball, weil wir einfach noch mehr Perspektiven reingeben wollen. Wir haben dieses Jahr, wir nehmen uns immer ein Thema vor, dieses Jahr auch einfach, weil es ein Thema ist, was uns immer schon am Herzen liegt, aber jetzt auch aktuell ein bisschen Drive hat, würde ich sagen. Das Thema ist Small-Sided Games. Und wir wollen es aber auf einen Aspekt fokussieren, der teilweise, finde ich, so ein bisschen hinten rüberfällt. Und zwar ist es Small-Sided Games im Training. So, weil es viel gesprochen worden über Reform der Wettspielformate. Und das sind auch Sachen, wo wir total dahinter stehen, wo wir auch schon viel gemacht haben über Twin Game, Mini-Fußball, wie auch immer. Aber ich finde vor allem, dass Small-Sided Games fürs Training nochmal einen riesen Mehrwert geben. Und eben auch über diesen Kinderbereich hinaus. So. Und deswegen vielleicht als Überleitung zum Thema Referenten. Wir haben ein internes Referententeam aufgestellt. Starten wird dort Tobias Nubbemeier, unser U19-Cheftrainer, der ja mit jetzt, um zu verkaufen, mit Small-Sided Games letztes Jahr das Double in der U19, das historische Double geholt hat aus Meisterschaft und Pokalsieg. Spaß beiseite. Er spielt wirklich sehr viele Small-Sided Games im Training und er wird einen Impulsvortrag starten und mit einem Impulsvortrag den Workshop eröffnen und einfach seine Sicht auf das Thema zeigen. Ansonsten werden wir dann später noch einen größeren Praxispart haben, den übernehme ich als U14-Cheftrainer gemeinsam mit Manu Sanchez, der Cheftrainer unserer U15 ist. Und wir haben aber auch extern ganz tolle Referenten am Start, wo wir uns total drauf freuen. Das ist einmal Hannes Wolf, den ich, glaube ich, den Hörern hier des Podcasts nicht vorstellen muss, der ja auch aktuell sehr viel unterwegs ist mit dem Thema.
War auch unser letzter Gast übrigens. Die Episode vor dir ist Hannes Wolf. Und Tobi Nürnmeier ist, glaube ich, auch davor gewesen, die viertletzte. Also von daher hast du jetzt schon ein paar in der Riege genannt, die wir auch schon haben.
Ja. Dann müsst ihr jetzt noch Jimmy Lukassen einladen, dann habt ihr das Team komplett abgedeckt.
Nee, das ist nämlich in 2 Wochen mit ihm.
Perfekt. Das ist nämlich der letzte unserer Referenten, Jimmy Lukassen, U16-Cheftrainer bei Feyenoord Rotterdam. Das ist uns noch total wichtig. Bei dem Workshop versuchen wir, ja, immer wenn es möglich ist, auch eine internationale Perspektive mit reinzubringen. Wir hatten schon FC Porto da, West Ham United. Und ich glaube, Feyenoord Rotterdam, der Name spricht für sich, ist eine total spannende und renommierte Adresse im Nachwuchsfußball und sind da eben sehr gespannt, wie da nochmal die Perspektive auf das Thema ist. Und ja, du hast auch kurz gefragt, wie es grundsätzlich läuft. Also wir sind sehr, sehr zufrieden, haben schon über 600 Anmeldungen für den Workshop, also wollen da eine coole, große Veranstaltung draus machen und ja, sind da schon jetzt total heiß drauf.
Und ihr habt noch ein paar Slots übrig für unsere Zuhörer, die eventuell sich noch kurzfristig entschließen, teilzunehmen. Das wird noch gehen?
Ja, also es wird langsam eng und die Anmeldung läuft auch nicht mehr lange. Ja, aber zur Not kann man sich auch auf eine Warteliste schreiben. Dann müssen wir noch ein, zwei organisatorische Fragen klären, aber sind da auch guter Dinge, da für jeden Platz zu haben. Und wie gesagt, ein paar Plätze gibt's auch noch. Aber schnell musste man, glaube ich, schon sein, weil viele gibt's nicht mehr.
Ja, ich glaube, du hast gerade einen ganz guten Übertrag geschafft zu deinem zweiten Schlagwort, Thema Altersgemäßheit, wenn ihr bei eurem Workshop das Thema Small-Sided Games habt. Dann stellt sich für mich die Frage, oder ich kenne euch jetzt auch schon lange, wie beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Thema Spielformate, Spielzeiten für Kinder? Man sagt ja immer so ein bisschen, das Spiel ist auch der Motor des Trainings, also gehen wir vom Kinderfußball aus, lange Zeit 7-7, dann ist ja irgendwie auch klar, dass die Trainer oft im 7-7 auch trainiert haben mit den großen Mannschaftsgrößen und dann jetzt ist vielleicht dann eher die Richtung, jetzt spielen wir 2-2, 3-3 bei den Kleinen, dann ist es ja auch irgendwie jetzt angesagt, das Training entsprechend umzustellen. Eure Gedanken gingen, glaube ich, schon recht früh auch in diese Richtung, ne? Auch den Wettspielbetrieb habt ihr, glaube ich, versucht, ja irgendwie zu beeinflussen bei euch unten in der Ecke. Vielleicht kannst du da mal so deine Gedanken zu erzählen.
Ja, also gestartet ist es, glaube ich, vor allem mit dem Thema Minifußball, wo Horst Wein sehr früh bei uns war, eine Fortbildung zu dem Thema gemacht hat. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht parat. Es war aber, bevor ich eingestiegen bin, 2015 in Hoffenheim, also es ist über 10 Jahre her. Und ja, das Thema Minifußball war uns dann immer ein Anliegen aus den genannten Gründen. Ich glaube, das ist schon so viel diskutiert, das brauche ich gar nicht groß ausführen. Und wir sind einfach gestartet und haben unser Namen, unsere Manpower, unsere Möglichkeiten genutzt, um die Spielform in die Breite zu kriegen und haben ganz viel Mini-Fußballspieltage veranstaltet, sowohl bei uns auf der Anlage als auch hier in der Region, waren da wirklich über Jahre sehr viel unterwegs, haben machen einmal im Jahr an unserem Tag der offenen Tür ein riesen Mini-Fußball-Turnier bei uns. Letztes Jahr zum ersten Mal. Wir haben es bisher eigentlich immer im Dietmar-Hopp-Stadion, in unserem kleinen Stadion gemacht. Letztes Jahr zum ersten Mal in der Pre-Zero-Arena im großen Stadion mit mehreren 100 Teams. Also wirklich eine sehr große Veranstaltung. Haben dann irgendwann den Schritt auf den Badischen Fußballverband zugemacht. Haben da echt auch lange für gebraucht, um das in den Wettspielbetrieb reinzukriegen. Haben da auch den Verband unterstützt. Haben Mini-Tore gestiftet an jeden Kreis im Badischen Fußballverband, um da mal so die erste Hürde aus dem Weg zu räumen und hatten dann recht früh, schon deutlich bevor jetzt die Wettspielreform flächendeckend kam, im Kreis Sinsheim verpflichtende Mini-Fußballspieltage ich glaube, es war dann zum Start im F-Jugendbereich und ja, interessieren uns weiterhin viel für das Thema Spielformate und haben mittlerweile für uns, für die Akademie, ein Setting auf die Beine gestellt, wo wir wirklich sagen können, wir haben einen sinnvollen Weg vom 3-3 zum 11-11. Und der Weg sieht so aus, dass wir auf unsere Initiative hin es geschafft haben, in U12, U13 und U14 eine NLZ-Sonderspielrunde hier im Südwesten zu etablieren, wo auch ganz viele andere Vereine mitgearbeitet haben und jetzt auch mit dabei sind. Aber ja, das kann ich dann schon sagen, die Initiative ging von uns aus und jetzt haben wir halt mittlerweile ein Setting, wo wir bei uns im Kinderperspektivteam viel im 3-3 unterwegs sind, dann in der U12, in der Sonderspielrunde im 6-6 Twin-Game-Modus spielen. Twin-Game eben ein super Tool, um einfach viele Spieler gleichzeitig in Bewegung zu bekommen und trotzdem auch viele Ballkontakte, viele Spielaktionen jedem zu ermöglichen. In der U13 dann eben mit einem Spieler mehr, 7-7 Twin-Game. In der U14 haben wir einen Ligenbetrieb, wo in der Hinrunde 9-9 auf große Tore auf dem verkürzten Großfeld gespielt wird und in der Rückrunde 11-11. Was mir ganz wichtig ist, da noch zu ergänzen, wir sind bei dem Thema Spielformate, aber auch keine Hardliner. Das heißt, wir sagen nicht, man darf auf gar keinen Fall in der E-Jugend auch mal ein 7-7 auf große Tore spielen. Oder auch in der U13 spielen wir schon 11-11. Was wir aber gemacht haben, wir haben diese Spielform, so als unsere Kernspielform gebaut, wo wir sagen, das ist ein sinnvoller Aufbau in Richtung 11 gegen 11. Und trotzdem, Spieler im Zentrum war eben Stichwort. In der U13, wenn ich die Spieler fragen würde, würden, glaube ich, viele sagen, wir haben Bock auf 11 gegen 11, weil es ist halt das Spiel, was die Großen spielen, es ist das Zielspiel. Und natürlich sehe ich ein paar Nachteile darin, in der U13 schon 11 gegen 11 zu spielen. Ich sehe die aber vor allem, wenn man nur das spielen würde. Und ich sehe keine großen Nachteile, wenn die Jungs Bock drauf haben, auch mal in der U13 11 gegen 11 zu spielen. Und deswegen haben wir vor allem in dem Altersbereich U11, U12, U13 ganz viele unterschiedliche Spielformate. In der U14 ist es dann viel 11 gegen 11. Hinrunde noch einiges auch im 9 gegen 9 und ab U15 dann eigentlich nur noch 11 gegen 11 im Wettspielformat. Aber auch gerne mal ein Hallenturnier, gerne mal auch ein Small-Sided Games eben im Training und vielleicht auch mal ein kleines Twin-Game-Spiel, wenn man mal einen anderen Verein zu Gast hat.
Dann würde ich sagen, wie du es jetzt erklärst, seid ihr ja relativ nah dran auch an dem, was der DFB jetzt flächenmäßig umgesetzt hat. Ne? Also auch das Thema Alternativen eben zuzulassen. Ja,
oder der DFB ist nah dran an dem, was wir machen.
Genau, so kann man es auch formulieren. Ihr seid der Vorreiter. Nee, aber ich denke, ja, da sind sich, glaube ich, alle Beteiligten einig, dass das der Weg, der jetzt in Deutschland eingeschlagen wird, in Nuancen unterscheidet er sich natürlich immer, unterscheidet sich sowieso von Verband zu Verband, aber dass die grundsätzliche Richtung, jetzt auch kleiner zu werden in den Teams und dass die Spielfelder mitwachsen, auch die Teamgrößen mit dem Alter der Kinder, dass das total sinnvoll ist, ist, glaube ich, jetzt auch bei ganz vielen angekommen mittlerweile.
Ja.
Nochmal einmal den Step rüber zum Buch. Ich erinnere mich da noch an einen schönen Slogan, den ihr habt. Ich möchte jetzt zu sprechen kommen auf altersgemäße Trainingsinhalte. Da habt ihr mit dem Slogan geworben, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Magst du das einmal erklären und dazu vielleicht auch nochmal sagen, ja, wie ihr auf Grundlage dieses Slogans eure Trainingsform, eure Trainingsinhalte für jetzt mal speziell für den Kinderfußball bildet?
Ja, gerne. Ja, ich glaube, Dauergästen unserer Trainerfortbildung hängt der Satz vielleicht schon mittlerweile zu den Ohren raus, weil den bringen wir wirklich in jeder Trainerfortbildung, aber auch, weil er uns einfach so wichtig ist, weil genau wie du sagst, das ist wirklich der Ausgangspunkt unseres Denkens. Natürlich, so am Ende sollen oder bilden wir in der Akademie Spieler aus mit dem Ziel, dass sie Profi werden. Und natürlich ist dann auch die Perspektive, ich habe die ja eben auch schon mal reingeworfen, wichtig, ja, was braucht man denn im Profibereich? Aber davon 1:1 auf Training zu schließen, wäre halt ein totaler Trugschluss, weil man dann eben Gefahr laufen würde, genau diese andere Perspektive zu vernachlässigen. Und der Gedanke mit der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ist halt genau das. Wir stellen uns vor, wir Fußballtrainer sind Angler, schmeißen in den See an unserer Angel was rein, was uns gut schmeckt, und den Fischen schmeckt's aber gar nicht. Ja, dann werden wir keine Fische fangen. Und so ist es ja genau als Trainer auch. Wenn du von dir ausgehst und dir wenig Gedanken über die Gruppe vor dir machst, und dementsprechend dein Training planst, dann kannst du Glück haben, dass das mit dem übereinstimmt, was die Kinder auch gerne mögen. Du kannst aber auch Pech haben und dann wirst du keinen Erfolg haben. Und deswegen, ja, ist eben die Denkweise einfach andersrum, sich erstmal Gedanken über den Spieler, über die Gruppe zu machen, was sind Bedürfnisse, worauf haben die Lust, woran haben die Spaß, weil ich glaube, dass so lerntheoretisch das Lernen mit Spaß in Verknüpfung besser funktioniert als ohne, ist, glaube ich, auch hinlänglich belegt und klar. Und das heißt, das ist immer der Ausgangspunkt. Und von da eben zu starten, von da dann natürlich auch mit reinzubringen, ja, was brauchen sie dann irgendwann oben, welche Fähigkeiten wollen wir entwickeln. Aber von der Art und Weise eben immer diese Altersgemäßheit zu berücksichtigen, ist uns extrem wichtig.
Lass uns schnell noch den Schlenker kriegen. Die Zeit eilt ein bisschen. Mhm. Wir wollen immer unter einer Halbzeit bleiben möglichst. Also 45 Minuten für einen Podcast. Wir sind jetzt bei 38. Ganz kurz und knapp nochmal, weil ich das nicht unterschlagen möchte. Du hast von den guten oder sehr guten Rahmenbedingungen bei euch auch gesprochen. Jetzt kenne ich sie ja ganz gut, dadurch, dass wir euren Workshop haben, wir da regelmäßig auch mit am Start sind. Jetzt ist es ja so, dass sich eure Ausbildungszentren auf 3 Standorte sind es, glaube ich, ne, verteilen. Also Zutzenhausen
und immer darauf an, was man mit dazu zählt. Ja. Wir haben ja auch dann zum Beispiel das Siebner-Hopp-Stadion, wo was erstmal nur Spielstätte ist, Fußballschule, Breitensport mit dabei ist. Wir haben noch Mädchen- und Frauenförderzentrum, also von bis, drei bis sechs Zentren, könnte man, glaube ich, sagen.
Aber dennoch, ihr werbt ja damit und sagt, das ist eure Infrastruktur ist eine absolute Stärke für euch persönlich. Jetzt seid ihr, muss man ja sein, ihr seid ja mit Zutzenhausen, Hoffenheim ist es natürlich eher dörflich geprägt mit 3.000, 2.000 Einwohnern. Wo siehst du denn dann da die Stärke, dass eure Ausbildungszentren an verschiedenen Standorten verteilt sind? Weil wenn du jetzt mal in die anderen Clubs, großen Clubs guckst, sei es jetzt Dortmund, was auch immer, das ist ja schon alles relativ kompakt dann auch an einem Standort zusammen, ne? Und eben nicht so, nicht so verteilt. Wo siehst du da jetzt bei euch konkret die Stärke?
Ja, also da kann ich gut die Verbindung zur Frage davor schaffen. Ich sehe die Stärke vor allem in der Altersgemäßheit. Also wenn ich hier Gäste durch unsere Akademie führe, dann erkläre ich es immer anhand des Athletikraums. Also ich sitze ja gerade hier im Grundlagenzentrum, wo unser Kinderperspektivteam unsere U12 und unsere U13 trainieren. Und wenn man da in den Athletikraum reingeht, dann sieht man vor allem Fläche. Man sieht Fläche und man sieht Spielgeräte. Und das ist eben genau das, was Kinder in dem Altersbereich brauchen. Die brauchen keine großen Gewichte, die brauchen keine, wir haben zwar auch einen Fahrradergometer da stehen, was dann teilweise für Reha-Spieler genutzt wird, aber da brauchen wir auch keine 5 von, wir brauchen keine großen Rudergeräte, sondern wir brauchen Fläche. Das heißt, wir haben da wie eine kleine Turnhalle, in der gekickt werden darf, in der Fußballtennis gespielt werden darf, in der aber auch Tennis oder Badminton gespielt werden darf, in der ein Basketballkorb hängt, in der Skateboards liegen, in der Turnmatten liegen. Das heißt, man kann dort sehr gut mit dem eigenen Körpergewicht fußballspezifisch Athletiktraining machen. Man kann aber auch sehr gut polysportives Training machen. Oder ich weiß gar nicht, ob Training das richtige Wort ist. Man kann dort einfach Sport treiben, Spaß haben. Und das ist dann halt das Perfekte hier für diesen Altersbereich. Und wenn man dann eben eine Stufe höher geht in der Akademie-Arena, wo unsere U14 bis U16 Teams sind, sind dann die ersten Gewichte. Da sind dann auch weiterhin ist da auch Fläche. Da machen wir auch noch viel mit dem eigenen Körpergewicht. Aber die ersten Gewichte sind eben da. Und wenn man dann in U17, U19 in dem Zentrum ist, dann sieht's halt aus wie ein Profi-Gym, sag ich mal so. Und das ist dann so ein Beispiel, wie altersgemäß unsere Zentren sind. Was aber auch dazu kommt, sind dann einfach so, ja, Zahlen, Daten, Fakten, wie viele Plätze hat man für wie viele Teams. Das sehe ich bei uns auch als Riesenvorteil, dass wir hier zum Beispiel im Grundlagenzentrum trainieren nie mehr als zwei Mannschaften gleichzeitig. Das heißt, auch unsere jüngsten Teams haben mindestens einen halben Platz. Unsere für U14 bis U16 haben wir zwei Plätze. Das heißt, eine Mannschaft hat immer einen Platz alleine, zwei Mannschaften teilen sich den halben Platz. Dadurch, dass wir auch nicht ganz an gleichen Tagen trainieren, kann man eigentlich im Schnitt sagen, dass jede dieser Mannschaften auch, würde ich sagen, im Schnitt zweimal die Woche einen ganzen Platz zur Verfügung hat. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, die richtig gut sind. Wobei ich es da auch nicht bei der Infrastruktur belassen würde. Da kann man natürlich noch viel mehr aufzählen mit Footbonaut, was glaube ich mittlerweile einige kennen, mit Helix, also mit auch innovativen Trainingsgeräten, die uns in der Ausbildung unterstützen. Ich sehe aber bei den Rahmenbedingungen vor allem auch nochmal das Thema Staff, also Team ums Team, wo wir viel Hauptamtlichkeit haben, auch schon bei den jüngsten Teams, wo wir viel Experten haben, viel Unterstützung im Bereich Athletik, Sportpsychologie, Torwarttraining, in allen Bereichen einfach sehr professionell schon aufgestellt sind, auch eben schon im Grundlagenbereich, was oft, glaube ich, so ein bisschen schiefmütterlich noch behandelt wird im Vergleich zu den älteren Teams, und haben da einfach wirklich von Kinderbereich bis Höchstleistungsbereich, im Übergangsbereich U19, U23, wie auch immer, einfach top professionelle Rahmenbedingungen.
Ja, haben wir viel gehört jetzt über die TSG und wie ihr arbeitet. Ich fände es jetzt ganz spannend, gegen Ende dich noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe eine kleine Entweder-Oder-Runde vorbereitet, so einen kleinen Fragenhagel. Zwei Auswahlmöglichkeiten, du musst dich für eine entscheiden, ganz kurz und knapp. Schaffen wir das noch?
Ich werde es versuchen, wenig zu begründen und einfach mich zu entscheiden.
Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Offensive oder Defensive?
Offensive.
Technik oder Taktik?
Spielfähigkeit.
Steht da nicht. Dann, du musst dich entscheiden.
Dann Taktik, aber nicht in dem klassischen Sinne. Sinne Entscheidung, sorry.
Okay, das lasse ich gelten. Kunst oder Naturrasen?
Naturrasen.
Ich weiß, dass du selber noch ganz gerne kickst, deswegen trainieren oder selber spielen?
Spielen.
Da kommt doch noch der Spieler raus, ne? Datenanalyse oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Ein Spieler mit Talent oder ein Spieler mit Mentalität?
Das ist ein schweres Entweder-Oder. Mentalität.
Ein Talent, das bei der TSG bleibt oder international große Karriere macht?
International große Karriere.
Lieber einen 14-Stunden-Tag mit Fußball oder ein freier Tag?
Das ist klar, 14-Stunden-Tag mit Fußball.
Die Frage finde ich auch gut. TSG als Ausbildungsverein oder Spitzenklub in der Bundesliga?
Ausbildungsverein.
Ein 1-0-Sieg mit taktischer Disziplin oder ein wildes 4-3 mit Spektakel?
4-3. Welches kann man sich mal die Tabelle von meiner Mannschaft angucken, dann sieht man, dass es in die Richtung geht.
Habt ihr viele von diesen Ergebnissen, ja? Okay.
Haben wir ein paar gehabt, ja.
Welches Derby spielt ihr lieber, gegen den VfB Stuttgart oder gegen den Karlsruher SC?
VfB.
Und letzte Frage, Dietmar Hopp oder Julian Nagelsmann? Wer hat die TSG mehr geprägt?
Dietmar Hopp.
Sagt Arne Stratmann, Koordinator U12 bis U14 und Cheftrainer der U14 bei der TSG Hoffenheim. Arne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörern ein paar spannende Einblicke in die Arbeit eurer Akademie gegeben hast. Zumindest wir beide sehen uns ja schon recht zeitnah wieder, in 2 Wochen, am 24. April bei eurem Kinder- und Jugendtrainer-Workshop. Du hast gerade schon gesagt, Anmeldung ist noch möglich, alle müssen sich aber beeilen, wenn sie noch reinkommen wollen. Wir berichten natürlich auch wieder in unserer Zeitschrift Fußballtraining Junior. Bis dahin wünsche ich dir, Arne, aber auch unseren Zuhörern eine gute Zeit. Bis bald und auf Wiedersehen.
Vielen Dank, da schließe ich mich an.